Kapitel 2. Wenn es einen trostlosen Flecken auf der Erde gab, dann war es Deep Freeze, tief inmitten der kanadischen Wälder und weit ab jeglicher Zivilisation. Die Zeit schien stillzustehen in diesem Ort, in dem gerade einmal 150 Bewohner lebten. Eine halbwegs geteerte, mit Schlaglöchern versehene Straße teilte den Ort in zwei Hälften und stellte die einzige Verbindung zur Außenwelt dar. Entlang der Straße gab es einen Drugstore, der noch aus der Zeit des Goldrausches zu stammen schien, eine einfache Kirche auf einer Anhöhe, die vom Pfarrer dieser Gemeinde gerade mal alle 4 Wochen aufgesucht wurde, eine Schule und den kulturellen Höhepunkt der Region, Millie's Saloon. Um diese hervorragende Infrastruktur herum zogen sich einfache Holzhäuser die Hügel hinauf, die größtenteils von Holzfällerfamilien bewohnt wurden, da man hier vorwiegend vom Holzfällen und im Sommer von den wenigen Touristen lebte, die ein paar Meilen die Straße hinunter mit ihren Campingmobilen auf dem Campingplatz Halt machten, um die wahre Natur zu erleben. Im Winter hingegen war es hier so trostlos wie in den eisigen Regionen am Nordpol. Normalerweise. Dieses Jahr war jedoch alles anders. Im Licht starker Scheinwerfer erstrahlte der Ort wie ein Christbaum am Weihnachtsabend. Dutzende riesiger Campingtrailer aus Aluminium hatten sich im ganzen Dorf verteilt und wirkten wie bizarre Raumschiffe aus einer anderen Galaxie, während überall emsig beschäftigt Menschen herumwuselten und Hektik verbreiteten. Hollywood hatte Deep Freeze für sich entdeckt und die Bewohner aus ihrem Winterschlaf gerissen. The Return of Santa wurde gedreht, eine Komödie über einen in die Jahre gekommenen Weihnachtsmann, der nicht gewillt war, den Job an einen Jüngeren abzugeben und so von einer Katastrophe in die nächste schlitterte. Wie die Heuschrecken waren die Mitglieder des Filmteams über die ahnungslosen Bewohner hergefallen und hatten ihr Leben gründlich durcheinandergebracht. Aber der anfängliche Schrecken war bald Begeisterung gewichen, als die Bewohner eine Möglichkeit witterten, als Komparsen Geld zu verdienen. Allerdings haben raubbeinige Holzfäller wenig gemein mit Hollywood-Schauspielern, sodass das Filmteam bei jeder Verwendung der Bewohner als Komparsen bald an seine Grenzen gelangte. Insbesondere Mike Rowling, der Regisseur, war alles andere als begeistert. »Hey Johnny, sieh zu, dass du die Maske heranholst und den hier verarztest. Da wird ja die Kameralinse blind«, fuhr Mike Rowling seinen ersten Kamerad John Dean an, der gerade einem der Bewohner, der vermutlich noch nie einen Rasierpinsel oder einen Friseur gesehen hatte, seine Rolle als Komparse erklärte. John nickte, aber Mike hatte sich schon wieder abgewandt und etwas Neues entdeckt, an dem er herummeckern konnte. »Was ist das denn?« Entsetzt betrachtete Mike einen weiteren Komparsen, der eine riesige Axt auf der Schulter mit sich herumschleppte und so den Eindruck erweckte, als wolle er in den Krieg ziehen. »Drehen wir etwa Conan der Barbar? Ich werde noch wahnsinnig!« Verzweifelt raufte er sich die spärlichen Haare und sah sich gleichzeitig um. »Wo ist Tom, unser Superorganisator? Er soll das hier regeln. Außerdem kann ich immer noch keine Rentiere entdecken.« »Ich mache mich mal schlau, Boss«, erklang es sofort aus dem Pulk von Mitarbeitern des Drehteams, die hektisch damit beschäftigt waren, die nächste Einstellung vorzubereiten. »Das ist kein Film über Weihnachten, sondern über das Armageddon«, stöhnte Mike. In seiner Aufregung entging ihm dabei, dass hoch über ihren Köpfen ein Tier mit braunem Fell interessiert das Geschehen aus großen Augen beobachtete. Ein Tier, das normalerweise nicht durch die Luft zu fliegen pflegte und es nur der hereinbrechenden Nacht und dem Schneegestöber zu verdanken hatte, dass es noch keiner entdeckt hatte. Natürlich war es niemand anderes als Rudi das Rentier, das aufgeregt nach einer unauffälligen Möglichkeit zur Landung Ausschau hielt. Doch das Treiben unter ihm war einfach zu lebhaft, um unentdeckt zu bleiben. Rudis Blick fiel auf eine einsame, schneebedeckte Fläche unterhalb einer einzelnen Hütte. Dort sollte es ihm möglich sein, unbemerkt zu landen und dieses interessante Dorf zu erkunden. Immerhin sah es dort unten auf eine entfernt vertraute Art weihnachtlich aus. Voller Vorfreude steuerte Rudi den Westhang an. Deutlich gemächlicher ging es derweil ein gutes Stück den Hang westlich der Hauptstraße hinauf in einem soliden Holzhaus zu, das als Requisit in einem alten Trapper-Film hätte mitmachen können. Schwere Fensterläden, ein tief herabgezogenes Dach und ein gewaltiger, gemauerter Kamin an der Giebelwand, aus dem es heftig qualmte, boten vor dem Hintergrund der tief verschneiten Wälder ein Bild, wie es idyllischer nicht sein konnte. Der Frost hatte Eisblumen auf die einfachen Hüttenfenster gemalt und glitzernde Eiszapfen schmückten die Dachunterseiten. Im Inneren der Hütte spendete der Kamin warme Behaglichkeit. Funken sprühten wie aufgeregte Glühwürmchen auf, als Gray Greenfield den Schürhaken tief in die glimmende Holzkohle stieß und neues Brennmaterial nachlegte. Zufrieden mit dem Ergebnis wandte er sich seiner vierjährigen Tochter Tess zu, die auf der hölzernen Bank am Wohnzimmerfenster kniete und in das Schneetreiben hinausspähte. Gray war der Grund nur allzu bewusst. In einer Woche war Weihnachten und Tess hoffte inständig, dass der Weihnachtsmann ihren Wunsch erfüllen würde. Aber da gab es ein Problem. »Vergiss nicht, den Weihnachtsmann oder seine Helfer daran zu erinnern, dass ich mir einen Hund gewünscht habe«, bettelte Tess angesichts der Tatsache, dass ihr Vater im Begriff war, ins Dorf zu gehen. Für heute stand ein Stunt an und der Stuntman hatte kurzfristig abgesagt. Da Gray sich regelmäßig mit Sport fit hielt, hatte er angeboten, einzuspringen. Der Stunt war nicht allzu gefährlich und das Geld hierfür könnte er wirklich gut gebrauchen. »Aber ich habe dir doch erklärt, dass der Weihnachtsmann grundsätzlich keine Tiere verschenkt«, versuchte sich Gray aus der Situation herauszuwinden, während er sich in seinen wattierten alten Parker zwängte. Tess wirbelte daraufhin herum und verschränkte die Arme vor der Brust, wobei sie einen Schmollmund zog. »Tut er doch«, beharrte sie auf ihrem Standpunkt, der nicht das erste Mal in den letzten Tagen zur Diskussion stand. »Du wirst es schon sehen.« Gray seufzte. Wie sollte er einer Vierjährigen bloß erklären, dass ein Hund Futter, Tierarztbesuche und Hundesteuer kostet und dass das Geld dafür nicht reichte? »Wir reden darüber, wenn ich zurück bin«, brummte er und öffnete die Hüttentür, worauf der Wind einen Schwung Schneeflocken hineintrieb. »Nicht vergessen«, erklang es hinter ihm, als er die Hüttentür zuzog und mit schweren Schritten zu seinem Schneemobil hinüberstapfte. »Das Leben könnte so nett sein, wenn es den Weihnachtsrummel nicht gäbe«, dachte Gray verärgert, während er ungeduldig nach den Schlüsseln des Schneemobils in den Tiefen seiner Taschen suchte. Fast konnte er Miriam, seine Frau, verstehen, die vor einem Jahr von einem Tag auf den anderen verschwunden war und ihnen eine kurze Nachricht hinterlassen hatte. Soweit Gray wusste, war sie wieder in Frankreich, ihrem Heimatland. Während eines Urlaubs hatten Miriam und Gray sich vor 5 Jahren kennengelernt. Miriam war so verzaubert von der Natur Kanadas und Gray gewesen, dass sie einfach dageblieben war und ihn geheiratet hatte. Doch die Ernüchterung war spätestens nach dem ersten Winter eingetreten und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo sie die Einsamkeit nicht mehr ertragen und sich nach ihrem alten Leben in Paris zurückgesehnt hatte. Gefolgt war ein kurzer Sorgerechtsstreit, den Gray für sich entscheiden konnte, und die Erkenntnis, dass Stadtmenschen und Landbewohner einfach nicht zusammenpassten. Wütend schob er den Zündschlüssel bei diesen Erinnerungen ins Schloss und ließ den Motor aufbrüllen. Dann schoss er mit Vollgas vom Hof den Hügel hinab. Natürlich hätte auch er ein wenig langsamer fahren können, aber das Gefühl, mit hoher Geschwindigkeit durch die Winterlandschaft zu jagen, besänftigte ein wenig die Emotionen, die in ihm hochkochten. Außerdem war weit und breit kein Gefährt in Sicht, mit dem er hätte kollidieren können, rechtfertigte er vor sich selbst seinen halsbrecherischen Fahrstil.